Warum gibt's das? Ja, ach, da ist hier die Dummheit des Volkes die Einkommensquelle. Wenn jetzt Millionen von Fernsehzuschauern am Samstagabend die Familiensendungen die dümmsten Späße als ihren Genuss verabreicht bekommen wollen, dann kriegt ein Moderator von einer Fernsehanstalt kein Geld dafür geboten, weil sie sich ja bei ihrem Publikum gar nicht beliebt macht. Solche Einkommensquellen gibt es halt leider auch. Übrigens, da meine ich mit die Dummheit als Grund, und die Einkommensquelle ist, die Leute bezahlen das. Das Geld kommt ja irgendwo her. Die Einkommensquelle bei den gewöhnlichen Leuten ist eben ihre Arbeit, war vorhin am Anfang schon angesagt. Die Arbeit vollzieht man auswärts, weil dort die Geräte zu ihr stehen und im fremden Besitz sind. Wie hoch ist das Einkommen eines Arbeiters? Wo wird es entschieden? Ja, ganz einfach, die Arbeit ist ein Mittel des Ertrags und ebenso der Lohn. Könnte ich eigentlich jetzt schon Schluss machen? Weil schon das allein die ganze Opposition, meinetwegen vor allem Kommunisten, gegenüber den ganzen Gerechtigkeitsfanatikern rundum in der Welt beinhaltet. Aus! Das Bedürfnis, wie viel braucht einer, ist damit schon draußen als Bestimmungsgrund für das Einkommen eines Arbeitsmenschen. Nein, es ist ja als Mittel des Ertrags der Firma kalkuliert. Und zwar des Einsatzes nach, der Leistung wie dem Lohne nach. Die Leistung ist in jeder Firma die Bedingung fürs Einkommen. Umgedreht wird es immer dargestellt. Weil er etwas leistet, verdient er. Weil er mehr leistet, verdient er mehr. Umgekehrt ist es. Definiert wird die Leistung, das Schaffen, die Arbeit durch die Bereitstellung des Arbeitsplatzes und dann erfährt der Mensch, wenn er hingeht, wie viel er daran verdient. An den Arbeitslosen, wo es ja immer noch am klarsten und deutlichsten raustritt, merkt man, dass nur zu den Bedingungen Arbeit eine Quelle von Einkommen ist, wie es die diktieren, denen die Arbeitsmittel gehören. Sie sagen ja, nur unter den Bedingungen, die mein Geschäft rentabel machen, kommen Arbeit und Arbeitgeber überhaupt übereinander, zueinander, zusammen. Wenn die Bedingungen nicht gegeben sind, da kann sich der abstrampeln noch und noch, da läuft nichts. Also hat es mit Leistung nichts zu tun. Umgekehrt hat es aber schon mit Leistung was zu tun. Die Anstrengung wird festgelegt. In Form dieser Anstrengungen sind an diesen Arbeitsplätzen hier bei uns die Bedingungen für den Verdienst, den du kriegst. Die werden festgelegt, indem jede Beanspruchung der Leute, das, was sie dort tun, in Pfennige übersetzt wird. Es gibt also Definitionen von Arbeitsplätzen. Nicht nur die Beschaffenheit der Arbeitsplätze, also wie die Maschine nun funktioniert, wie der Raum geheizt ist oder wie die Zugluft geht. Nein, es gibt auch definierte, aufgeschriebene, vertragsmäßig festgelegte Bedingungen von Leistung und Lohn. Und jetzt kommt das eigentliche Argument in dieser ganzen Frage. Kommt jetzt. Offenbar beruhen die ganzen Versuche, den einen Lohn, das eine Einkommen, als verhältnismäßig gerecht, das andere als ungerecht aufzufassen. Nur auf einem Gesichtspunkt. Und dieser Gesichtspunkt heißt, ja, es gibt ja, und gerade in dieser Gesellschaft, und gerade in den Fabriken und Büros und so weiter, eine Zuordnung von Lohn und Leistung. Andersrum betont, dass es überhaupt eine Zuordnung gibt, scheint der Grund dafür zu sein, dass gerechtigkeitsmäßig immer mal wieder nachgerechnet wird. Wie die Zuordnung beschaffen ist, scheint da schon gar nicht mehr so wichtig zu sein. Es ist genau umgekehrt wie in der Gerechtigkeitsvorstellung. Wenn in einem Tarifvertrag drinsteht, die und die Tätigkeit ist Lohngruppe 7, erstens, die ergibt sich aus den Anforderungen körperlicher Einsatz und so weiter, dessen, der die Tätigkeit verrichtet. Zweitens, die ergibt sich aus dem, was er gelernt haben muss, um sie ausführen zu können. Das ist eine Anspielung im Tarifvertrag auf seine Ausbildung, auf seine Qualifikation, dann ist nicht damit gesagt, dass einer mit der Qualifikation diesen Lohn bezieht. Dann ist auch nicht gesagt, dass einer mit dieser Anstrengung diesen Lohn bezieht. Da ist nur gesagt, dass unter diesen Bedingungen dieser und jener Lohn gezahlt wird. Aber das ist kein Rechtsanspruch. Der härteste und klarste Fall ist, wenn einer sich so anstrengt und hat es gelernt, hat er noch lange keinen Arbeitsplatz. Wenn so ein Arbeitsplatz in seinem Betrieb, wie seiner Ausbildung entsprechend, für Lohngruppe 8 oder 9 gar nicht existiert, sondern bloß geringere, dann soll er mal schauen, ob er Glück hat, ob sie ihn in seinem Betrieb wenigstens vielleicht den Gefallen tun, soll ja schon vorgekommen sein, um Leute zu halten früher, den Gefallen tun und bezahlen ihn wenigstens eine Gruppe höher. Aber wenn ein Neuer in Betrieb kommt, und der kann gelernt haben, was er will, der kann sagen, ich bin eigentlich ein Facharbeiter, wenn für ihn kein Bedarf ist, aber er braucht Arbeit, dann kriegt er eben diesen Hinweis auf seine Ausbildung überhaupt nicht honoriert. Noch schlimmer. Dieses, man definiert einfach durch die Umstände der Arbeit und durch ihre Qualifizierung als Tarifvertrag die Leistungen der Einzelnen als Bedingung dafür, dass sie welchen Lohn kriegen. Dann ist es immer ein nach unten definieren des Lohnes. Es ist immer ein Festlegen dessen, unter welchen Bedingungen er ein Geld auch nicht kriegt. Die bekanntesten Beispiele sind die Manteltarifverträge in der Metallindustrie. Bekannte Beispiele gibt es auch in der Druckindustrie, wo die ganze Geschichte in einem riesigen Arbeitskampf, also hat ein paar Wochen gedauert, so abgewickelt worden ist, dass durch die schiere Veränderung der Produktionsverfahren einfach der ganze Facharbeiterstand als solcher nicht mehr anerkannt werden brauchte. Wo also keiner mehr auf die tariflichen Bestimmungen verweisen konnte, die ihm einmal im alten Manteltarifvertrag dieses und jenes als Verdienstmöglichkeit bescheinigt haben. Wo also mit der Veränderung der Arbeitsbedingungen das sogenannte Recht der Leistung des Leistenden oder des Qualifizierten schlicht und einfach entfällt. Noch weiter. Was ist, wenn es heißt, an diesem Arbeitsplatz wendest du Aufmerksamkeit, Gedanken, Kraft, Arme, Beine, stehen, sitzend und so weiter an. Das heißt, dieser Arbeitsplatz fällt unter folgende Lohnrubrik. Da wird aber nicht der Schein erweckt, dass hier, weil viel gearbeitet, weil sich sehr verausgabt wird, auch mehr Geld rumkommt. Sondern da wird nur eines festgelegt, wenn hier einer so wenig Arme und so wenig Füße bewegen muss, wenn einer gar nicht viel von seinen körperlichen Fertigkeiten, von seinen organischen Beschaffenheiten zum Einsatz bringt, dann hat er ja eigentlich gar nicht viel gebracht, also verdient er weniger. Ob das was mit der Verausgabung, mit der physischen Verausgabung des Menschen zu tun hat oder nicht, ist so einem Tarifvertrag vollkommen wurscht. Gerade die einseitigste Arbeit, die dann ganz wenig Punkte in der Lohnskala eines Manteltarifs bekommt, in dem Lohntarifmuster, was ist es für eine Tätigkeit, wie oft pro Sekunde hebt er die Hand, wie viele Kilokalorien muss er denn rumschieben und so fort. Gerade solche Lohnverträge, die zeugen immer nur von einem. Hier geht es darum, dem Arbeiter quasi als Bedingung einer guten Bezahlung seinen vollen Einsatz aufzumachen, ihm hinterher zu sagen, ein voller Arbeitseinsatz in dem Sinn von dir ist ja an dem Arbeitsplatz gar nicht verlangt, also machen wir deinen nicht vollen Einsatz, der mit vereinseitigter und unter total ruinöser Tätigkeit einhergehen kann, machen wir deinen nicht vollen Arbeitseinsatz, also dich haftbar dafür, und zwar auf der Lohnseite, dass du weniger kriegst. Sehr einfache Sachen, wie kommen sie zustande? In diesem Fall, muss man sagen, sind einmal die Kapitalisten nicht die Erfinder gewesen. Man muss an dieser Stelle unbedingt darauf zu sprechen kommen, dass die sogenannten Leistungslöhne oder die Bemessungsgrundlagen für Wie viel Geld, wie viel Pfennig gibt es für eine Arbeitsstunde an folgendem Montageband, an folgendem Lötgerät, an folgender Stanze im Betrieb und so fort? Dass diese Sachen ein Produkt des Gerechtigkeitsfanatismus ist, wie ihn die Gewerkschaften aufgebracht haben und gemeint haben, gegen die Unternehmer im Namen der Arbeiter einsetzen zu müssen. Um so ein verrücktes Konstrukt wie, weil du hier nur einseitig tätig bist, weil du nicht viel denken musst, weil du bloß aufmerksam auf dein Arbeitsgerät starren musst, also weil du immer nur bloß leistest an diesem Arbeitsplatz, gibt es hier nur wenig Geld. Das als eine objektive Zuordnung von Lohn und Leistung anzusehen, da muss man schon Gewerkschaftler sein. Da muss man nämlich denken, es ist in Ordnung, wenn jenseits aller Bedürfnisfragen erstmal überhaupt eine objektive, nachprüfbare, irgendwie handhabbare Zuordnung von dem, was einer schafft und dem, was einer kriegt, erfolgt. Das muss der erste Gedanke sein. Zuordnung ist gut und zwar zweitens, gerecht müsste sie auch noch sein. Das mit Zuordnung ist gut, eigentlich schon die halbe Miete von der Schweinerei rum ist. Das weiß ein Gewerkschaftler nicht. Der fängt jetzt an und sagt, so, was kann man denn eigentlich zuordnen? Das Kapital hat es immer verstanden. Vor 100 Jahren, vor 30 und vor 10, auf seine Tour Lohn und Leistung nach seinen Gunsten zu beeinflussen. Aber dass die Beeinflussung, also dass man zum Beispiel am Produktionsverfahren ändert, sodass weniger Leute mehr Produkt liefern, weniger Leute einseitiger, das dafür aber intensiver sich anstrengen müssen, um das vermehrte Produkt zu liefern. Dass dadurch der Kapitalist Leistung kriegt, und zwar mehr als gestern, und Lohn spart, weil er weniger zahlt als gestern. Sowas, das gehört zum Betriebsalltag. Dass aber dieses Verfahren begleitet wird und quasi abgewickelt wird, weil halt das Interesse des Geschäftsmannes an wenig Lohn und viel Leistung das Prinzip ist. Dass aber sowas abgewickelt wird als, wir suchen uns als Tarifpartner, Gewerkschaften und Unternehmer einen Katalog zusammen von gerechter Zuordnung, von Inanspruchnahme des Körpers, der Aufmerksamkeit, halt das bisschen Geist des Arbeiters, eine Zuordnung und der Pfennige, die man für die eine oder andere Leistung kriegt, beziehungsweise für die eine oder andere nicht in Anspruch genommene Befähigung nicht kriegt. Darauf kommen nur Gerechtigkeitsfanatiker, die an nichts mehr Gefallen finden, als an einer echten, schönen Hierarchie des Lohnes, wo jeder dann auf einem Lohnstreifen sieht, zu welcher Gruppe er gehört und dass er das, was er verdient hat, auch tatsächlich verdient hat. Die Objektivität der Zuordnung, die ich hier mit angeklagt haben wollte, diesen Fanatismus, es muss es doch geben, den gibt es tatsächlich, aber auch nur bei den Arbeitern. Da hat er sich nämlich dieser Fanatismus als nützlich herausgestellt. Seit, na, ich würde sagen, 10, 15 Jahren ist es ewig Mode, jetzt natürlich mit dem Feminismus und so weiter ganz sehr, immerzu über die Frauenarbeit und über die Ungerechtigkeit der Entlohnung von Frauen zu klagen. Selbst in der Gewerkschaft ist es üblich geworden. Obwohl die Gewerkschaft in dieser Richtung noch kaum was unternommen hat. Die lässt am Schluss noch 12 Näherinnen in der Oberpfalz ihren Prozess um ungerechte Ungleichbehandlung im Betrieb erst einmal selber führen, ein halbes Jahr lang. Und dann, wenn die gewonnen haben, weil sie sich auf die Hinterfüße gestellt haben und einen gnädigen Arbeitsrichter erwischt dazu, dann gibt die Gewerkschaft damit an, jawohl, Frauen, gleicher Lohn für Frauenarbeit, wenn es die gleiche Arbeit wie die Männer ist. Dann gibt sie in ihrem Gewerkschaftsblatt damit an. Sonst hat diese Gewerkschaft noch nichts getan in dieser Richtung. Es geht aber um die Klage. Die führt sie vehement. Was ist es für eine Klage? Nichts weiter als dies, dass Frauen gewöhnlich, da meine ich meistens, in die Bewertungskriterien reinfallen, die in den gewerkschaftlich unternehmerisch ausgehandelten Bewertungskatalogen eben sehr niedrig ausfallen. Weiter ist es nichts. Es gibt keine Diskriminierung der Frau im Betrieb, außer die, die sich einstellt, wenn Frauen in Betrieb gehen und treffen auf die Lohnskala, die zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitnehmervertretungen ausgehandelt worden ist. Warum fallen die Frauen ein? Ach, das ist so billig. Es gibt eben viele Tätigkeiten in Betrieben, wo man Ungelernte oder Angelernte benötigt, die auch von körperlichen Einsatz, meine ich jetzt meinetwegen gewichtheberisch oder sowas, eine Frau gut machen kann, die sehr einseitige Tätigkeiten sind, deswegen weit unten in der Lohngruppenbewertung stehen und die vielleicht auch noch als Teilzeitarbeit gut abzuwickeln können und wenn nicht mehr, nur den Dazuverdiener von daheim, die Frau, die noch einen Nebenjob oder überhaupt jetzt endlich einen Beruf sucht. Da kriegt sie halt einen schlechten Lohn und damit wird sie noch längst nicht als Frau diskriminiert, sondern sie kriegt als Frau zu spüren, in welches scheiß Lohnsystem sie quasi als Hilfsarbeiterin reingerutscht wird. Das ist der Normalfall. Dass es sonst noch andere Sachen geben soll, also dass Chefs ihre Frauen in den Rock fassen und so weiter, interessiert mich hier nicht. Das müssen wir mit denen ausmachen. Warum erzähle ich das? Weil es ja mit der ganzen Lohnarbeit, mit dem Gutverdienen, Schlechtverdienen, jetzt noch ein allerneuestes Argument auch noch gibt. Dass die Frauen arbeiten daheim, machen den Haushalt und kriegen nichts dafür. Auch das halte ich für einen ernstzunehmenden Irrsinn, darüber zu lamentieren. Ich will die Argumente kurz fassen, um auf die Hauptsache zurückzukommen. Erstens, warum sollten Frauen ausgerechnet dafür, dass sie ihre Familie, ihre Kinder versorgen, also den Mann kochen, bügeln, Pampers holen und so fort, also immerzu Geld verbrauchen, warum soll sie denn dafür bezahlt werden? Bitteschön, wer was dagegen hat. Mein Urteil ist diese Frage nicht. Ich habe das praktische Urteil dieses Systems wiederholt. Also man soll jetzt nicht mich oder die MG dafür haftbar machen und uns Zyniker schimpfen, wenn wir nur den offiziell veranstalteten Zynismus in diesen Fragen in einen Satz ausdrücken. Es gibt in diesem System keinen Grund, eine Frau anders als das zu verwenden, wenn sie schon heiratet, Familie gründet und als Ad Latus vorgesehen ist für das Durchbrücken von Nachwuchs und Betreuung des lohnarbeitenden Ehemannes oder des Arbeitenden. Wenn sie für das macht, ja, was meinen denn diese Kritiker, die jetzt bei Hausfrau immer stöhnen, was meinen sie denn eigentlich, wozu das gut ist, das Heiraten und das Pampers holen? Vielleicht ist das genau die Funktion der Frau. Dann soll man aber dagegen mal anstinken. Da muss man erst einmal was gegen die Familie einwenden und gegen die Verrechtung des Liebeslebens und gegen die ökonomischen Pflichten und Rechte, die damit verbunden sind. Bevor man dann am Schluss es Jammern und es Piepsen anfängt, aber noch nicht einmal das Heiraten bereut, sondern es Piepsen anfängt und sagt, und das ist normalerweise das Ende dieser Klagen, naja gut, Geld wird es wohl in diesem Leben für diese Tätigkeit nicht mehr geben, aber auch wegen Anerkennung könnte auch wenigstens rausspringen. Und das ist aber der billigste Lohn im Kapitalismus. Ideeller Lohn. Der liegt auf der Straße. Überall. Noch der blödste Lastwagenfahrer. Noch der blödste Müllabholer. Blöd meine ich da, blödstranniche. Der beschissenste, der ärmste. Der nichts verdient. Der wirklich keine leichte Arbeit und ein schlechtes Leben hat. Der türkische Müllabholer. An ideellen Lohn kriegt das der allemal. Immer dann, wenn die Frage aufkommt, Türken raus, dann gibt es immer einen ehrlichen demokratischen Bürger, der sagt, komm, die fahren von unserem Dreck weg. Respekt. Also ideeller Lohn ist reichlich zu haben und der wird in solchen Frauensachen auch dann sehr reichlich verteilt und in Empfang genommen. Wer aber die Lohnfrage ernst meint, wer also wirklich meint, was ist denn da los, dass es jetzt Tätigkeiten gibt, der Nutzen man garantiert nicht abstreiten kann, wie zum Beispiel die einer Frau und Mutter. Und für die gibt es gar kein Geld. Er soll sich bitte auch an dieser Stelle fragen, warum nicht? Das ist hier nicht vorgesehen. Wofür kriegt man denn Geld? Entweder für Eigentum pur oder für einen Dienst am Eigentum, indem er eine seiner Funktionen übernimmt. Oder für einen Dienst im Staat, also an der Verwaltung des ganzen Ladens. Das ist das Kriterium der Nützlichkeit für gute Einkommen jetzt. Wofür kriegt man sonst noch Geld? Ja, wenn man seine Arbeit gegen Kapital tauscht. Also der normale Lohnarbeiter, wenn er Dienst am Eigentum verrichtet, indem er es mit Lohn und Leistung, und zwar über Kreuz, wenig Lohn, viel Leistung, vermehren hilft. Das sind die Bedingungen eines Einkommens und hier jetzt der niedrigen Klasse. Aber wo ist denn hier in dem System etwas zu sehen davon, dass an nützlicher Tätigkeit, so, schauen wir mal, das Kind wieder gewickelt, dass das einen Anspruch auf Einkommen hervorbringt? Dann soll man aber auch nicht so tun. Warum hake ich da darauf so rum? Das sind die Felder, wo das ewige Gerechtigkeitszeug, das ewige immer noch nach Maßstäben suchen, um sie dann ganz betrübt nicht entdecken zu können, wo das Gewerbe blüht. Und da ist es natürlich am allerdümmsten. Was gibt es denn? Angesichts der Festlegung, der Zuordnung von Leistung und Lohn, wie die Arbeit eines abhängig Arbeitenden als Kalkulationsmittel nun mal vonstatten geht. Was gibt es denn für Mittel der Verbesserung? Wodurch kann ich mehr verdienen? Nur ein paar sind erlaubt, sogar geboten, ein paar Mittel. Das sind die Mittel Überstunden, Sonderschichten und so weiter. Das sind aber nicht die Mittel, die er sich frei aussucht. Und es sind auch keine Mittel, die ihm gut bekommen. Da kann man ein paar Mark rum, aber was er dafür schaffen muss, das äußert sich meistens als ziemlich schädlich. Gibt es denn andere Mittel, sich mit der Zuordnung unzufrieden zu erklären? Mit der praktizierten Zuordnung, die ewig gegen einen ausschlägt, kann man sich denn da mal raushieven? Geht da noch was? Da ist noch nicht einmal ein gescheiter Streik vorgesehen. Nicht nur, weil die Gewerkschaft es nicht will, sondern noch nicht einmal gesetzlich ist es verankert. Man darf schon streiken, wenn Tarifrunden sind oder sowas. Aber das, ein wesentliches Mittel der Verbesserung an dieser Front, ist nicht vorgesehen. Es wäre übrigens auch gleich ein Angriff aufs Lohnsystem, wenn es denn ein taugliches Mittel sein sollte. So gibt es halt tatsächlich das, was ich am Anfang bemerkt habe, es gibt nur einen einzigen Grund, warum werde ich viel verdient, wohin es ihn in seiner Karriere verschlagen hat. Die Bestimmungsgründe Einkommen habe ich im Großen skizziert. Da ist der Staat erquellen, da ist das Volk erquellen, wo von ihm nämlich kassiert wird. Da ist die Quelle Eigentum. Jetzt beim Arbeiter, das ist die Quelle Erpressung. Ja klar, was bleibt? Entweder mir schafft es, sich gegen andere durchzusetzen oder nicht. Jetzt ist natürlich eines sehr auffällig, und zwar nicht erst jetzt wegen der 3 Millionen Arbeitslosen oder so, sondern immer. Wie viel werden wovon gebraucht? Die Qualifikationslüge, die immer noch in Umlauf gebracht wird, so alle 4 Wochen sagt es mal wieder ein Politiker und sagt, lernt was, dann wird er nicht so einfach arbeitslos. Die ist ja auch schon wieder faktisch widerlegt, also man braucht ja keinen Gedanken mehr drauf zu verschwenden. Man weiß, es gibt ja inzwischen nicht bloß Arbeitslose, es waren früher immer Proleten eben. Und es gibt arbeitslose Akademiker en masse. Wo ist das Märchen von der Qualifikation? Husch, weg ist es aus. Der Staat rechnet seinen Bedarf, seine Kosten an Staatsdienern aus. Viele akademische Berufe finden eben unter der Ägide des Staats statt, also gibt es für die nichts. Müssen Sie sehen, wo Sie hinkommen und da können Sie auch Ihre Qualifikation, ich war auf die Uni, nicht in Anschlag bringen. Dann nehmen Sie halt den Beruf nach den Konditionen des Arbeitsplatzes, wie Sie ihn kriegen und vorfinden. Sie sind also der Erpressung ausgesetzt, wie jeder andere gewöhnlich Sterbliche auch, der abhängige Arbeit leistet. Der Unterschied zwischen Kommunismus und Gerechtigkeitswahn in Fragen von Arm und Reich war das Thema. Es ist was anderes, ewig drüber zu jammern, dass wer zu viel verdient. Es ist ja schwer überhörbar, wenn solche Argumente kommen, dass es nicht Argumente sind, die den Auftakt bilden zu, jetzt kümmere ich mich drum, dass es mir besser geht. Gewöhnlich haben ja die Argumente gleich den Tonfall des blanken Neids. Und der ist, um das auch mal zu sagen, uns wesensfremd. Es ist was anderes festzustellen, dass Eigentum, der Grund und der zugehörige Staat, der Grund für alle Schäden ist. die man über sich ergehen lassen muss in Arbeit, Beruf, Familie und sonst wo, Umwelt oder sonst wo. Das ist die eine Sache, das festzustellen. Dazu gehört auch, dass die Fanatiker, die Vertreter von Eigentum und Staat offenbar zu einem seinen Feinden gehören. Na gut, dann ist es so. Dann sind wir drauf, das zu ändern. Es ist aber was ganz anderes, wie die kleinliche Tour, jemanden anderen sein 1000 Märker zu neiden, den er verdient, bloß weil man meint, er hätte ihn nicht verdient. Jetzt soll er halt in Gott nochmal sein 1000 Märker nehmen und haben damit. Das ist, hat mit Kommunismus nichts zu tun. Kommunismus greift, wenn schon, den Grund dafür an, dass tatsächliche Bereicherung, dass einer ein wenig tatsächlich über Reichtum verfügt, wie er allerseits produziert und verkauft und angeboten wird, in diesem Laden nur auf Kosten der Mehrheit, also aller anderen, zu machen ist. Das wäre ja wohl das Peinlichste, wenn eine Revolution, wenn Kommunismus